13,000 German fans in there, loving this atmosphere. And the German fans are on their feet.
Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich befinde mich in Kiel und mein heutiger Gast war lange genug selber aktiver Spieler, danach Trainer, unter anderem von Binek Rossner und Holtwig Semmler und dann sogar noch Bundestrainer. Mittlerweile heißt sein Projekt aber Beachzeit und er heißt Thilo Backhaus. Hallo Thilo.
Hi Max. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Vielleicht können wir damit anfangen, dass du uns erzählst, wo du gerade bist und wo wir gerade aufnehmen.
Oh, da mache ich bestimmt jetzt ein paar Menschen neidisch. Wir sind gerade in Mexiko im Urlaub, in der Nähe von Tulum. Und ja, lassen Sie uns hier gut gehen. Deswegen nicht wundern, wenn hier so ein paar Dschungelgeräusche immer reinfliegen. Ich sitze hier gerade mitten im Dschungel in unserer Unterkunft.
Ja, man hört so hin und wieder mal den einen oder anderen Vogelruf, gehe ich mal davon aus, dass es das ist.
Ja.
Vögel. Ihr seid Affen. Da jetzt mit der Familie länger im Urlaub?
Mit meiner Verlobten bin ich hier zu zweit.
Ah, alles klar, ihr zu zweit. Du hast es mir gerade schon erzählt und heute, ich glaube, das ist so die Nachricht des Tages, auf die wir vielleicht so ein bisschen eingehen können. Julius Thole hat verkündet, dass er seine professionelle Beachvolleyball-Karriere beendet. Hast du schon irgendwelche Gedanken dir dazu gebildet und weißt du mehr?
Also es ist ja hier gerade 7.45 Uhr morgens, dementsprechend bin ich erst vor einer halben Stunde aufgestanden, habe mein Handy gecheckt, habe die Nachricht natürlich auf Instagram gesehen. Konnten mir jetzt noch nicht viele Gedanken machen dazu, habe aber tatsächlich Julius seine Worte dazu mir durchgelesen und mein erster Gedanke war, krass, schade für Beachvolleyball Deutschland, dass das Team Thole Wickler jetzt gesprengt wurde und Julius nicht mehr auf dem Feld zu sehen sein wird. Hat ja immer großen Spaß gemacht, den beiden zuzugucken. Die beiden haben unglaubliche Sportmomente nach Deutschland gebracht. Dann habe ich aber auch gedacht, Julius ist 24, ist, wie wir alle wissen, ein hochintelligenter Mensch. Und ja, man kann zu seiner Entscheidung, so wenn man seine Worte so liest, ja, nur gratulieren. Also wer sich in so einem Alter so bewusst ist, was man im Leben möchte, verdient größten Respekt meiner Meinung nach. Und ich freue mich für ihn, dass er die Entscheidung getroffen hat. Er hat alles erlebt. Er war im WM-Finale, war bei Olympia. Und wenn er für sich sagt, warum das alles nochmal durchlaufen, diesen ganzen Prozess. Einmal reicht mir und jetzt will ich andere Ziele in meinem Leben nachverfolgen. Dann ist das eine gute Entscheidung für ihn und ich wünsche ihm alles Gute.
Ja, er wird sich da auf jeden Fall viele Gedanken zu gemacht haben und er schreibt ja auch selber, dass er sich das nicht leicht gemacht hat. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass das die beste Entscheidung für Julius Thole ist. Ob es jetzt die beste Entscheidung für Beachvolleyball Deutschland ist, wage ich zu bezweifeln. Da entsteht natürlich jetzt an Position 1 bei den Blockern so ein kleines Vakuum ist zu viel gesagt, denn jetzt rückt ja Nils Ehlers direkt auf, aber hinterlässt ja schon eine kleine Lücke. Also schade, aber wir wünschen natürlich Julius trotzdem alles Gute. Und was sagst du zu dem neuen Team, Wickler-Ehlers?
Wickler-Ehlers? Ja, natürlich ist das Karriereende von Julius jetzt auch eine Riesenchance für Nils. Freue ich mich sehr für ihn. Und da dem Team ist alles zuzutrauen. Also, jetzt sind 3 Jahre Zeit bis Paris. Und wenn dann halt in 7 Jahren, wenn es in 3 Jahren noch zu früh ist für die beiden. Aber ich traue denen alles zu. Also die können von Olympia-Gold bis, wenn sie verletzt sind, Olympia knapp verpassen, kann alles passieren. Also gerade in der Sportart Beachvolleyball bei den Männern, wo es so eng ist alles. Aber die beiden bringen alles mit, um ganz oben zu stehen. Also haben jetzt auch, bildet sich auch das Trainerteam gerade neu, was auch sehr interessant klingt. Also ich bin da echt gespannt, was daraus wird.
Ja, sind wir glaube ich alle. Das Ganze soll auch nochmal in einer weiteren Folge irgendwie nächste Woche oder diese Woche noch Thema sein. Heute soll es ja eher um dich gehen, Thilo. Deswegen fangen wir da auch gleich mal an. Ich habe es im Intro schon gesagt, du hast selber lange aktiv Beachvolleyball und auch Hallenvolleyball gespielt. Wie ging das Ganze bei dir los? Wie bist du überhaupt an den Volleyball rangekommen?
Ich habe angefangen mit 7 Jahren Volleyball zu spielen und habe dann den normalen Werdegang genommen, wie man es halt macht, wenn man ein bisschen Talent hat, also sprich, dass man auf eine Sportschule gegangen ist, in Landeskader, dann hat man die Deutsche Meisterschaften gespielt, Bundespokale, später dann als ich dann bei der Sichtung mit 14 war das, für die Hallennationalmannschaft im Jugendbereich nicht berücksichtigt wurde, habe ich dann meinen Schwerpunkt auf Beachvolleyball gelegt. Da wurde ich dann berücksichtigt für die Nationalmannschaft. Habe dann da angefangen, U18 internationale Turniere zu spielen, U20, U23. Nebenbei dann deutsche Tour angefangen und in der Halle, glaube ich, bis zur zweiten Liga hochgespielt.
Das war jetzt einmal der Schnelldurchlauf. So. Hast du denn damals schon irgendwie gedacht, ah, ich möchte das mal professionell machen oder ich möchte mal ganz oben ankommen?
Boah, also damals, als ich 15, 16 war und Beachvolleyball trainiert habe, am Bundesstützpunkt in Berlin, bei den Bundestrainern, habe ich es mit meinem damaligen Wissensstand schon gedacht, dass ich alles investiere und oben ankommen will. Mit meinem heutigen Wissensstand würde ich sagen, ich habe nicht viel investiert, um oben anzukommen, sondern habe da sehr von meinem Talent gelebt und hätte garantiert unter anderen Umständen viel mehr erreichen können in der Sportart. Aber ist jetzt nichts, was ich mir vorwerfe irgendwie, weil ich konnte es damals halt nicht besser wissen und ich war halt einfach damals auf dem Entwicklungsstand, sage ich mal, und habe die Zeit total genossen, die ich da als Jugendlicher und auch als Erwachsener dann in der Sportart als aktiver Spieler erleben durfte.
Wer waren da so die Trainer, bei denen du da am Stützpunkt warst in Berlin?
Na, mein jahrelanger Begleiter war auf jeden Fall Elmar Habrecht und Lennart Krapp dann als Bundestrainer in Kiel. Wer war denn noch? Ja, das waren so die beiden Hauptcharaktere auf jeden Fall, ja.
Und dann, genau, bist du irgendwie auf die deutsche Tour gerutscht und dann da auch nicht mehr von weggegangen, würde ich sagen. Und hast dabei vor allem auch einige Partner abgearbeitet. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Wie kam es, dass du so viele verschiedene Partner denn doch in deiner Laufbahn hattest?
Meinst du, ist so ungewöhnlich gewesen?
Es ist, glaube ich, überhaupt nicht ungewöhnlich, aber wenn man sich jetzt einfach mal oberflächlich den Wikipedia-Artikel anguckt, dann ist halt einfach so die Liste so gestaffelt.
Ja, länger als 2 Jahre ging, glaube ich, nichts.
Ich glaube, liegt's an dir oder an wem liegt's?
Boah, das war, am Anfang hatte ich halt der Erste, an den ich mich erinnere, wo ich deutsche Tour gespielt habe, war Tom Götz. Und da haben wir einfach nach 2 Jahren, nachdem wir dann Siebter in Timmendorf wurden, was für 2 Abwehrspieler gut war, entschieden, wir brauchen Blockspieler. Dann habe ich 2008 Manuel Ricke gehabt, mit dem ich dann in Timmendorf Fünfter wurde und mit dem ich auch weiterspielen wollte. Bloß dann gab es dann damals einen, nachdem Stelo Mokulescu weg war, gab es dann einen argentinischen Nationalcoach, Lozano oder so hieß der, glaube ich, der auf einmal die Idee hatte, Manuel Ricke als Zuspieler in die Nationalmannschaft zu holen im April, also so 2 Wochen vor Saisonbeginn. Dann war mein Partner weg, 2009. Da habe ich dann mit Stefan Schneider halt jemanden gefunden, mit dem es nicht so gut lief, deswegen auch die Trennung nach einem Jahr. 2010 hatte ich dann Alex Walkenhorst, mit dem es gut lief, der aber danach angefangen hat, Leistungssport zu machen und sich dann, glaube ich, den Windchef geholt hat. Und dann gab es noch die Jahre mit Dirk Westphal und Jan Romund. Genau. Und dann habe ich aufgehört nach Jan Romund.
Und du sagst, Alex hat angefangen, Leistungssport zu machen. Hast du das als Hobby betrieben in diesen Jahren?
Nee, ich nicht, aber er noch, 2010.
Ah.
Also es war, unser Wochenende sah meistens so aus, dass wir auf der deutschen Tour Samstag uns mit 3 Siegen ins Viertelfinale gespielt haben oder ins Halbfinale gespielt haben und dann war leider Samstagnacht, wo ich im Hotelzimmer war und Alex nicht und dann Sonntag war nicht mehr viel drin.
Habt ihr denn trotzdem mal irgendwie einen Erfolg gehabt, ihr beiden zusammen? Oder allgemein nochmal, was war so dein größter Erfolg in diesen Jahren auf der deutschen Tour?
Ja, mit Alex hatte ich in Nordenheimer den Cup gewonnen, die Smart Beach hieß es damals noch. Ja, ich war halt oft im Halbfinale, bin aber dann relativ häufig auf Platz 4 gelandet. Und Timmendorf 5. mit Manuel Ricke war halt so national der größte Erfolg.
Und hat auch in diesen Jahren mal so gejuckt, da mal irgendwie einen Schritt weiter zu gehen oder mal international anzugreifen?
Habe ich punktuell versucht. Also ich habe, damals gab es noch die CEV-Tour, da habe ich immer wieder mal gespielt. Dann mal so eine World Tour-Quali, die in der Nähe war. Also ob es Prag war oder Berlin oder CEV in Hamburg oder so, aber wir sind jetzt nicht um die Welt gereist, weil dafür gab es damals einfach zu viele gute deutsche Teams. Also da gab es ja die alten Spieler alle noch, also sei es ein Scheuerflug oder noch damals ein Amann oder dann was alles dahinter kam noch, Klemperer und dann noch die jungen deutschen guten Spieler, die es damals gab mit Obatzka und Windscheif. Also es gab einfach so viele gute Teams damals, heute sind es ja nur noch junge, gute Teams. Damals gab es halt auch noch gute alte Teams, weil einfach das Preisgeld auf der deutschen Tour höher war, würde ich mal sagen. Dass wir einfach immer nur so Team 7 bis 12 in Deutschland waren und dann kannst du halt nicht international spielen. Das war damals unter unseren Umständen nicht möglich.
Ja, da musst du dann schon das eine Turnier finden, wo kein anderes Team Lust hat anzureisen, damit man da dann irgendwie mitspielen darf.
Ja, genau.
Stimmt. Gut, und das dann auch mehr oder weniger der Grund, warum bei dir alles eher umgeschwungen ist in Richtung Trainerkarriere?
Das kam so, dass ich, das war gar nicht geplant alles. Also ich habe mein letztes Team noch 2013 gespielt und hatte parallel schon Binek Grosner trainiert. So, wo ich auch dann auf 3-4 Turniere schon mitgeflogen bin auf der World Tour und dann von dem World Tour-Turnier zur deutschen Tour geflogen bin, da dann selber gespielt habe. Es war so ein bisschen so ein Mixed-Jahr zwischen Coach und Spieler. Und dann kam aber nach der Saison 2013, nachdem das Trainerteam von Holger Semmler getreten war und die in dem Moment Weltranglisten Fünfter waren, glaube ich, auf einmal eine Anfrage, ob ich mich mit dem mal zusammensetzen möchte und die trainieren möchte für eine Saison. Weil ich in Berlin war und die brauchten einen neuen Trainer, wollten anscheinend nicht so viel Geld in die Hand nehmen für einen internationalen Coach, hatten in dem Moment auch noch nicht im Kopf, ob sie Rio angehen und dann hatten wir uns zusammengesetzt und einen Vertrag über ein Jahr gemacht. Und dann war das für mich natürlich der Punkt, dass ich selber nicht mehr spielen kann, weil es ein Fulltime-Job ist, wenn man Headcoach vom World Tour Team ist.
Und wie kann man das denn so annehmen, wenn man da wirklich von 0 auf 100 reingeht in dieses professionelle Trainerleben?
Man macht viele Fehler und weiß, dass man ins kalte Wasser springt auf jeden Fall und lernt rasant schnell in der Praxis. Also du musst dir vorstellen, dass ich im Oktober angefangen habe, mit den beiden zu arbeiten. Vorher Frauen-Beachvolleyball-Spiele mir super selten angeschaut habe. Habe dann aber, weil das erste Turnier im April in Shanghai anstand, hatte ich 6 Monate Zeit, bis das erste Spiel anstand. Das heißt, ich habe in den 6 Monaten Frauen-Beachvolleyball-Spiele gerade von den beiden durchgesuchtet, mir alles angeguckt, was da auf dem Feld abgeht, habe ganz viel daraufhin meinen Trainingsplan angepasst, habe ganz viel mit dem Ex-Trainer von den beiden, Andy Künkler, im Austausch gestanden, was mir damals sehr geholfen hat. Und habe dann so trainiert, wie ich es mir mit meinem damaligen Wissensstand ja ausgemalt habe. Mit dem Ergebnis, dass wir dann im April nach Shanghai geflogen sind, also als Weltranglisten Fünfter damals noch, nach Shanghai geflogen sind, dort als 17. ausgeschieden sind, dann irgendwie eine Woche später sind wir, glaube ich, in Moskau 25. geworden, dann in Berlin beim Heimturnier 25. Also es ging völlig katastrophal los. Und dann haben wir aber einen Switch hinbekommen, wo dann die Saison auf einmal mega erfolgreich wurde. Wir wurden dann in Prag, waren wir im Finale beim Open, dann haben wir zum ersten Mal in deren Karriere einen Grand Slam gewonnen, dann eine Woche später Zweiter beim Grand Slam, dann 3 Wochen später wie Dritter beim Grand Slam und die Saison lief dann unglaublich und wir waren am Ende Weltranglisten Vierter und die Mädels hatten halt die beste Saison ihres Lebens gespielt und haben sich dann dafür entschieden gehabt, Rio anzugehen und meinen Vertrag um 2 Jahre zu verlängern.
Solche Saisons finde ich immer sehr interessant. Kann man denn von innen, wenn du dich noch da genau dran erinnerst, irgendwie irgendwelche Unterschiede denn erkennen? Habt ihr was verändert, wenn es auf einmal umschwingt? Oder ist es denn einfach irgendwie was, was man nicht so richtig erklären kann, warum das denn in den ersten Turnieren nicht klappt, aber dann auf einmal so komplett einmal umschwingt?
Ich glaube, das hat ganz viele, da kommen ganz viele Punkte rein, die ineinander greifen. Also die Mädels haben sich einen Trainer geholt, der auf seiner Vita noch nicht viel hatte, außer die Binek Grosner Saison davor. Und sind älter als ich gewesen. Oder sind immer noch älter als ich heute. Das heißt, und haben zusammen schon ungefähr 90 World-Turniere gespielt gehabt. Das heißt, ich musste erstmal um Vertrauen kämpfen, was eine schwierige Ausgangsposition ist. Und ich war natürlich auch noch unsicher, wer ich bin als Coach. Das musste ich erstmal herausfinden. Das heißt, am Anfang kam ich halt so an und habe einen auf Kumpeltyp gemacht und einen auf Jürgen Klopp, so nach dem Motto. Und das war halt das, was ich dann so ein bisschen umgestellt habe, nachdem es nicht lief und die Mädels einfach wirklich gut trainiert haben immer, aber das einfach nicht in den Wettkampf bekommen haben. Und ich habe dann einfach meine Art und Weise verändert. Das heißt, ich habe dann wirklich auch angefangen, meine Ansprachen zu verändern, zu verdeutlichen. Habe im Training noch mehr Leistung gefordert. Und die Mädels haben angefangen, auch dann mir zu vertrauen, weil sie gemerkt haben, dass die Taktiken, die ich ihnen mitgebe ins Spiel, auch funktionieren. Und so kam ein, und dann kam aber auch, hat sich aber auch, glaube ich, auch in den Mädels selber was verändert, dass sie einfach, dass sie ihnen auf den Sack ging zu verlieren. Und dass sie auch einfach dann irgendwann diese Angst abgelegt haben, dass man verlieren könnte, sondern die hatten einfach auch Bock zu gewinnen dann irgendwann wieder und wollten nicht mehr verlieren. Und das kam dann alles zusammen. Wir haben dann auch angefangen, mit einem Sportpsychologen zusammenzuarbeiten. Aber das war, nachdem wir zweimal im Grand Slam-Finale standen, der uns dann auch noch sehr geholfen hat. Ja, so ist meine Erinnerung. Das ist natürlich auch lange her. Das war die Saison 2014, ist jetzt 7 Jahre her, ne?
Ja, ist schon eine ganze Weile her. Das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen. Fällt dir irgendwas ein, was damals noch so, oder was ihr damals so komplett anders gemacht habt, als es heute gemacht wird, was sich vielleicht ins Positive oder auch ins Negative heutzutage verändert hat? Im, keine Ahnung, World Tour, Spitzen, Beachvolleyball.
Was bei den Frauen in der Weltspitze immer noch nicht so erkennbar ist, finde ich, dass wirklich die Athletik entscheidend ist. Also die Athletik ist entscheidend bei den Frauen, aber noch zu wenig Damenteams in der Weltspitze sind wirklich athletisch. Im Moment ist es bei den Frauen, finde ich, immer noch so, dass es reicht, wenn eine Spielerin auf dem Feld das Spiel verstanden hat und die andere hat eine super Ballkontrolle. Bei den Herren, wenn du da guckst, ist ja nur noch die Athletik entscheidend. Das heißt, da kann ja jeder überragend Volleyball spielen und jeder kann so ein World-Tour-Turnier gewinnen. Es geht nur noch darum, wer höher springt und wer länger durchhält. Und wir haben damals schon angefangen. Wir haben uns sehr über den Aufschlag definiert und über ein variables Angriffsspiel. Also wir haben viele zweite Bälle gespielt, wir haben viele verschiedene Passvarianten gehabt. Also ich würde echt gerne mit dem damaligen Holwig Semmler 2014 heute nochmal mitspielen.
Wo sich das ja auch jetzt gerade anfängt, überall durchzusetzen oder anfängt, häufiger aufzutauchen auf der World Tour. Irgendwie ein bisschen variableres Spiel. Ja, auf jeden Fall interessant.
Ja.
Und dann nach der Holwig-Semmler-Zeit warst du auf einmal Bundestrainer in Hamburg. Wie ist das passiert?
Im Zuge der Leistungssportreform wurde ja zum 01.01.17 der Stützpunkt in Hamburg ins Leben gerufen. Und Holwig-Semmler hatten im September 16 nach Timmendorf ihre Karriere gleichzeitig beendet sozusagen. Und somit war ich ja dann auch teamlos, arbeitslos, wie man es auch mal nennen möchte. Hatte dann so im September Zeit für mich. Im Oktober kamen dann 1-2 Angebote aus dem Ausland. Und dann hatte ich mich im Ausland eigentlich schon entschieden, wo ich hingehe. Und dann kam aber im November auf einmal das Angebot aus Hamburg. Und da hatte ich dann eigentlich nicht lange gezögert und habe das unterschrieben gehabt und bin nach Hamburg gezogen. Ja.
Wohin wärst du gegangen ins Ausland?
Ich hätte mich dann für Österreich entschieden gehabt. Dann wäre ich nach Wien gegangen und wäre da für die Damen zuständig gewesen.
Und dann warst du aber in Hamburg für die Damen zuständig. Wie kommt das denn eigentlich, oder war das nur jetzt, weil du da reingerutscht bist, dass du eigentlich in der ganzen professionellen oder Hochleistungs-Beachvolleyball-Trainerkarriere immer nur für die Damen zuständig warst?
Ja, das hat sich einfach so ergeben gehabt. Also Biene Grossler waren die Ersten, weil die in Berlin waren damals. Und weil ich ja selber gespielt hatte, konnte ich halt nur Damen trainieren. Ich hätte ja sonst meine eigenen Trainingspartner oder Gegner trainieren müssen damals. Und dann Holwig Semmler. Gut, hätte ich da nicht bei Damenvolleyball ja gesagt, dann wäre ich nicht da, wo ich heute stehen würde. Das war einfach eine Riesenchance damals. Und als die aufgehört haben, hatte ich halt diesen Damenstempel auf der Stirn wahrscheinlich erstmal. Habe aber auch kurz mal mit Erdmann Dollinger gearbeitet. Aber dann mussten die ja auch nach Hamburg. Ansonsten hätten wir zusammen gearbeitet, wenn dieses Projekt nicht entstanden wäre. Hätte also fast mein Herrenteam trainiert.
Aber das ist dann auch so, dass man dann da von den, also man kann sich das dann ja auch nicht so richtig aussuchen, okay, jetzt möchte ich hier mal Herren oder Damen machen, sondern man bekommt ja Angebote, wo man hingehen könnte, und dann kann man die annehmen oder nicht, oder sehe ich das falsch?
Genau so ist es. Ich hatte zum Beispiel auch damals ein Angebot von Flügen Dollinger, aber da hatte ich halt schon Holwig Semmler und parallel wollte ich das dazu nicht machen. Also es hätte auch die Chance gegeben, dass ich Herrencoach geworden wäre irgendwann mal.
Okay, hättest du das auch gerne mal probiert?
Ja, klar. Ich finde den Herren-Beachvolleyball mega interessant. Also ich hätte das gerne mal gemacht. Und Vielleicht kommt es auch irgendwann noch. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt schon 70 bin und die Zeit vorbei ist. Aber bisher war es halt noch nicht so, genau.
Und selbst mit über 70 kann man auch noch Beachvolleyball-Trainer sein. Ist ja auch kein Problem. Sehr lange warst du aber nicht in Hamburg. Wie kam das, dass du da, wenn ich es richtig weiß, nur so ein Jahr Bundestrainer warst?
Das hatte vor allem persönliche Gründe. Dass ich nach einem Jahr, wo ich dann in Hamburg war, ich hatte halt meine Tochter in Berlin. Es war schon vorher in der Zeit, wo ich Holly Semmler-Coach war, so, dass ich sehr viel gereist bin. Und als ich dann noch in Hamburg gewohnt habe und dann entweder um die Welt gereist bin oder in Hamburg war, um Training zu geben, habe ich halt meine Tochter kaum noch gesehen. Und dann habe ich für mich entschieden, dass mein Traumjob und meine Tochter nicht vereinbar sind miteinander. Und ich muss mich von dem Job lösen, um als Vater da sein zu können.
In der Zeit, in der du da in Hamburg warst, wie hat es dir da gefallen? Also war das groß anders auch als die Trainingsjobs, die du vorher hattest und auch selber organisieren konntest?
Komplett anders. Also der Unterschied war vor allem, dass als ich Holweg Semmler Coach war, alles machen konnte, wie ich wollte. Die Periodisierung, den Trainingsinhalt, alles Mögliche. Und in Hamburg war neu, dass ich halt zum einen war ich der Co-Trainer, sage ich mal, hinter dem Morph. Musste also mich da sehr anpassen, was mir echt auch teilweise schwer gefallen ist, obwohl ich von ihm mega viel gelernt habe. Er ist ein hochintelligenter Mensch und man kann echt viel von ihm lernen. Ich habe davon sehr profitiert von der Zeit. Trotzdem war es, muss ich zugeben, für mich schwer, ganz viele Dinge anders zu machen, als ich es machen würde. Und dann dazu kam auch noch, dass man halt sehr viel mit Sportpolitik zu tun hat auf einmal, was ja vorher gar nicht bei mir im Spektrum dabei war. Und das hat mir zu der damaligen Zeit, da war ich ja auch erst, wie alt war ich denn da? 31, glaube ich. Das war zu früh für mich einfach. Also ich war damals noch zu sehr selber Spieler oder Trainer mit meinem eigenen Team, als mich um solche Sachen zu kümmern, wie ob, wer war das damals? Borger Korsuch ein internationales Turnier spielen dürfen oder nicht. Und das war damals alles auch so, es gab eine Richtlinie von oben und dann war es aber auch alles neu und es gab sehr viel Ärger in den Medien und das hat sich einfach nicht für mich gut angefühlt und nicht richtig angefühlt. Für mich muss es immer nach Leistung gehen, nach Punkten gehen und die Teams dürfen spielen und das wurde damals nicht umgesetzt und dann habe ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt.
Das kam dann aber auch, diese sportpolitischen Sachen, die kamen dann auch bei euch da, gerade du als Co-Trainer, Assistenztrainer, kamen dann auch bei euch dann an?
Ja, das war ein bisschen schwierig. Also es war ja nie offiziell, wer hat jetzt zum Beispiel dieses Team abgemeldet von einem Turnier? Und das war auch selbst im Verband selber nie klar, wer jetzt da der Schuldige ist. Bei uns war es immer so, dass von oben die Vorgabe kam, die müssen abgemeldet werden. Und dann gab es jemanden im Verband, der halt die Abmeldung macht mit dem Tastendruck. Und dann dachten aber die Spielerinnen immer, dass wir das sind, aber wir waren es gar nicht. Und das war einfach ein Hin und Her und ein Hickhack. Und das hat sich einfach nicht schön angefühlt für mich. Und da habe ich für mich entschieden, zu meinen privaten Sorgen, die ich hatte, halt, habe ich dann für mich entschieden, das ist nicht das, was ich möchte. Die sollen den Stützpunkt in Ruhe aufbauen, aber damit möchte ich nichts zu tun haben erstmal. Wenn das in 10 Jahren sich etabliert hat und sich dann nochmal eine Tür öffnet, dann kann man gerne darüber reden. Aber jetzt zu Beginn ist es mir zu wild.
Ja, hat sich ja wohl auch schon ein kleines bisschen was getan und die versuchen es auch, aber trotzdem natürlich da in dem ersten Jahr nach der großen Umstellung alles noch nicht so richtig einfach. Sag mal so ein, zwei Worte zu Morph. Also viele Leute kennen Morph wirklich kaum, ist ja auch jetzt nicht so eine Person, die viel in der Öffentlichkeit steht. Wie ist der so drauf als Trainer und als Mensch?
Also Morph lebt auf jeden Fall den Sport und seinen Job. Er ist halt extrem darauf bedacht, wie Bewegungen aussehen sollen auf dem Volleyballfeld. Und das ist hochinteressant und hat alles Hand und Fuß. Ich glaube, Morph ist der Trainer auf der World Tour, der da der Philosophie von Hans Vogt und Jürgen Wagner am nächsten kommt. Von daher konnte ich da mega viel von profitieren. Ja, als Mensch gibt er nicht viel Preis von sich. Deswegen kann ich da auch gar nicht viel zu sagen. Und was auch eine große Stärke von ihm ist, ist auf jeden Fall die Gespräche, die er mit Athleten führt, wie er das macht. Er schafft es auf jeden Fall, dass Athleten selber die Lösungen aussprechen, die für sie am besten sind, ohne dass man ihm was irgendwie vorschreiben muss. Das heißt, er ist halt psychologisch sehr stark. Ist schon ein guter Mann.
Der ist ja jetzt auch nicht mehr da, wenn man das alles richtig hört. Weißt du, wo Morph hingeht? Ich hatte ja, es war irgendwie zwischendurch, dass er Angebote von verschiedensten Stellen hat, aber so richtig durchgedrungen ist es jetzt zumindest zu mir noch nicht, wo er denn jetzt hingeht.
Also ich weiß, was er machen wird, aber ich weiß nicht, ob es offiziell ist, deswegen würde ich mich da zurückhalten.
Ja, dann mach das lieber, nicht, dass du dir da irgendwie verrätst. Es war tatsächlich kriege ich das auch alles gar nicht mehr zusammen, wer jetzt von wo Angebote haben. Dass er weg ist, ist mittlerweile schon offiziell und bestätigt, aber ich weiß nicht, ob da schon irgendwas weiteres feststeht, aber da bleiben wir auf jeden Fall dran. Ich glaube, spätestens im November wurde mir gesagt, kommen auch die ganzen offiziellen News, also müssen wir uns da vielleicht alle noch ein bisschen gedulden, bis da alles rauskommt.
Eine Woche noch.
Ja, das kriegen wir dann auch noch hin. Nach der Zeit in Hamburg bist du zurück nach Berlin, das ist klar, und hast da was Neues angefangen. Erzähl uns doch mal was über Beachzeit.
Genau, ich habe dann in Berlin angefangen, die Beachzeit Berlin, nenne ich sozusagen, aufzubauen. Dabei geht es vor allem um ein Kurssystem, dass Leute nach der Arbeit auf jedem Level Beachvolleyball-Kurse buchen können, nehmen können, und um Wochenendevents, die wir in und um Berlin herum veranstalten. Und ich setze dabei vor allem auf eine hochwertige Trainerqualität. Das heißt, ich bin da bei meiner Trainerauswahl sehr, wie sagt man, penibel, weil ich wirklich nur eine gute Qualität anbieten möchte, weil es gerade in Berlin, ja, wahrscheinlich ist das Problem sogar deutschlandweit, genug Trainer in Anführungsstrichen gibt, die einen Haufen Geld verdienen mit Trainerstunden, aber eigentlich selber Trainerstunden bräuchten. Das ist halt ein Ding, was mich sehr nervt, weil einfach dem Breitensport unnützes Wissen vermittelt wird und dafür noch viel Geld bezahlt wird. Und ich will halt einfach mein Wissen aus der Weltspitze, was ich lernen durfte, von vielen Trainern aus der Welt, von Jürgen Wagner, von Morph, aus der eigenen Praxis, die ich hatte, einfach das Wissen transparent in den Breitensport über meine Coaches und über meine eigenen Trainingseinheiten weitergeben. Das ist so meine große Leidenschaft.
Und also der Breitensport und der Leistungssport, die unterscheiden sich ja denn schon, gerade was man so in den Trainingsinhalten und so macht. Gibt es da was, was dir einfach mehr Spaß macht? Ist das auf der gleichen Stufe oder sagst du, das eine finde ich deutlich besser?
Oh, das sind zwei ganz verschiedene. So. Wenn du auf der World unterwegs bist und du verbringst tagtäglich mit zwei Menschen, die halt irgendwie nach deinen Ideen auf dem Feld da unten spielen und die erreichen dann was Großes und kommen zu dir und bedanken sich bei dir, ist es einfach ein Gefühl, was unbeschreiblich ist. Und wenn ich jetzt aber sehe, wie sich Breitensportler innerhalb von einem Kurs entwickeln und dann im nächsten Jahr einen höheren Kurs buchen können und man sieht, wie die sich darüber freuen und auch meinen Trainern die Arbeit sehr viel Spaß macht und ich auch jungen Leuten sozusagen eine Jobmöglichkeit gebe als Trainer, die dann damit ihr Studium finanzieren können, erfüllt es mich halt auch total. Also es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Vielleicht würde ich beides gerne mal gleichzeitig machen, aber ich habe schon immer das gemacht, worauf ich am meisten Lust habe und von daher kann ich mich da überhaupt nicht beschweren. Die World Tour Zeit hat mega viel Spaß gemacht. Und dank der World Tour Zeit kann ich das machen, was ich heute mache und bin auch total glücklich. Also
ja, ganz spannend, weil in Folge 1 dieses Podcasts war Fuxi zu Gast.
Ach schön.
Der ja seine Zeichen Headcoach bei BeachMe ist. Ich kriege auch bestimmt auf den Deckel, wenn ich jetzt hier nicht noch sage, dass BeachMe das, was Beachside macht, auch macht überall.
Sehr gut, sehr gut sogar.
Ja, sehr gut. Ich erkenne auch viele Parallelen, gerade bei den bei der Philosophie, die du gerade quasi gesagt hast. Also hohe Trainingsqualität durch die Trainer. Das verbindet euch da auf jeden Fall. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Fuchsi hatte da noch erzählt, er hat gar kein Interesse daran, irgendwie im Leistungssport nochmal zu landen, weil ihm das einfach so viel Spaß macht und ihn das so erfüllt, mit den breiten Sportlern zu arbeiten. Und gerade diese kleinen Entwicklungen, die du sagst, dass es dann eben doch recht große Sprünge sind auf einmal, das erfüllt ihn einfach schon auch völlig ausreichend, weil das finde ich immer ganz spannend, dass es da auch verschiedenste Typen gibt, wie man da an sowas rangeht.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass Sebastian Fuchs viel Spaß macht. Ich habe Fuchs jetzt schon echt jahrelang nicht mehr gesehen, aber das ist einfach so ein guter Typ. Dass ich auch froh bin, dass so ein Typ mit so einem Erfahrungsschatz auch sein Wissen an den Breitensport weitergibt. Also ich glaube, jeder, der bei Fuchsi trainiert, wird danach mit großen Herz in den Augen den Court verlassen. Das kann ich mir richtig vorstellen bei Fuchsi.
Ja, das ist auch tatsächlich so. Obwohl er eigentlich, sein Hauptthema ist immer Baggern. Okay, heute baggern wir. Heute ist Angriff, aber wir machen erstmal Annahme.
ich kann mich noch erinnern, wie ich Fuchsi kennengelernt habe. Es war damals das voll mit der Beachhalle U18. Fuchs Kaczmarek, U18 EM-Vorbereitung, weil du gerade Baggern sagst. Und ich war mit Timo Wilhelm, das zweite deutsche Team. Und Fuchsi konnte halt nicht baggern und der Kaczmarek ist ausgerastet immer. War das eine lustige Zeit.
Ja, der hat da ein paar Jährchen für gebraucht, um das ansatzweise hinzubekommen, aber ist gut. Ist es denn, ja, du sagst, du kannst dir das alles vorstellen irgendwie, aber es gibt jetzt keine festen Pläne. Jetzt mache ich das noch so lange, bis, weiß ich nicht, die Tochter so und so alles und dann versuche ich es nochmal im Leistungssport. Oder bist du jetzt erstmal gerade da zufrieden, wo du bist?
Nee, ich bin total zufrieden, wo ich bin. Es gibt auch keine Pläne, die in Richtung Trainertätigkeiten gehen. Aktuell gibt es ein paar Pläne in meinem Kopf. Ich habe ja dieses Jahr so ein bisschen selber A-Plus-Turniere gespielt. Dann habe ich ja auch sogar an dem King of the Court teilnehmen dürfen, weil wir da ein paar Punkte gesammelt hatten dieses Jahr. Und so ein bisschen hatte ich da Blut geleckt und habe mir jetzt gerade den Urlaub auch mal hier genommen, um mir Gedanken zu machen, was das genau in mir ausgelöst hat, dieses Turniere spielen dieses Jahr. Weil ich habe halt gemerkt gehabt, ich habe dieses Jahr halt Turniere gespielt auf einem halbfitten Zustand oder im halbfitten Zustand und habe halt gemerkt gehabt, dass ich irgendwie mithalten kann. Aber vor allem habe ich auch gemerkt gehabt, dass mein Kopf immer Lösungen machen will, die mein Körper nicht mehr kann einfach. Und das habe ich auch genervt. Ich bin zumindest jetzt schon mal an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich spiele nicht mehr halb fit Turniere. Also entweder spiele ich gar nicht mehr Turniere oder ich würde mich nochmal wirklich richtig fit machen und richtig spielen. Aber dazu bräuchte man halt einen Partner. An dem Punkt bin ich gerade, dass ich da so ein bisschen in meinem Kopf mich sortiere, ob das nur so Gedanken sind, die so punktuell gerade da sind oder ob das wirklich ein innerer Wunsch ist nochmal. Da weiß ich aber noch nichts Genaueres.
Hängt vielleicht auch davon ab, was es für Turniere nächstes Jahr gibt. Und ob du einen Partner findest, der Blocker ist. Das wäre ja dann auch angenehm.
Ja, das wäre natürlich sehr hilfreich. Aber das war schon damals schwer, einen Blocker zu finden.
Ja, es wird auch nicht leichter. Vielleicht hat Julius Tole ja noch Lust, hobbymäßig so ein bisschen zu spielen. Ja. Er hat ja nur geschrieben, er beendet seine professionelle Beachvolleyball-Karriere. Ja, aber ein paar laufen da ja trotzdem auch noch rum. Thilo, ich habe letzte Woche, vor zwei Wochen, habe ich angefangen, mit Malte Nagorski eine Trainerserie quasi mal anzuteasern, vorzustellen. Das gleiche würde ich mit dir gerne auch machen. Wir haben das vorhin schon einmal kurz im Vorgespräch quasi auch besprochen. Und zwar wollen wir uns auf ein Thema so ein bisschen konzentrieren und da inhaltlich ein kleines, also ein bisschen tiefer einsteigen, jetzt auch nicht zu lange, aber da ist die Frage, ob du irgendwie so ein Steckenpferd, so ein Lieblingsthema hast auf dem Beachvolleyball-Court oder als Trainer.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade jetzt über die Kurse, die wir anbieten, sehe ich ja extrem viele Bewegungen, die nicht förderlich sind, um den Ball ins Ziel zu bringen, sage ich mal. Und ich versuche die Denkweise der Sportler in der Hinsicht umzuändern, dass sie nicht daran denken, den Ballkontakt an sich auszuführen, sondern sich Gedanken darüber zu machen, wie sie ihren Körper einstellen, bevor sie den Ball berühren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über das Thema Annahme nachdenke, sieht man halt immer wieder, dass Annahmen nach oben oder nach hinten fliegen. und damit halt schon mal so eine Out-of-System-Situation kreiert ist. Und das passiert halt vor allem, weil halt Leute, wenn sie den Aufschlag auf sich zufliegen sehen, nur daran denken, dass irgendwie die beiden Arme den Ball berühren müssen. Und meistens sind die Arme halt dann in dem Fall unterm Ball. Und dann kann der Ball schon kaum noch ins Ziel fliegen. Es sei denn, der Aufschlag war leicht und du hast dann am Ende ein bisschen Ballkontrolle und kannst dann auch, wenn du unterm Ball bist, nach vorne bewegen den Ball. Und ich versuche halt die Leute Schritt für Schritt darauf vorzubereiten, was sie mit ihrem Körper machen müssen. Angefangen von der Ausgangshaltung über die Füße, über die Hüfte, über die Brustwirbelsäule, über die Armhaltung. Was wann passieren muss, damit die Annahme auch wirklich ins Ziel fliegen kann. Und das ist das, was ich versuche, dass die Leute darüber nachdenken, was sie vor dem Ballkontakt machen, weil da die meisten Fehler passieren.
Und das baust du dann selbstverständlich auch irgendwie ins Training ein. Wie sieht das denn aus? Also machst du einfach da irgendwelche speziellen Übungen oder das Ganze nochmal isoliert?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ganz viele einzelne Übungen, wo jedes Element von der kompletten Bewegung einzeln trainiert wird. Aber vor allem erreiche ich es immer so, das Vertrauen erstmal von den Leuten, dass sie halt am Anfang machen können, wie sie wollen. Und dann frage ich danach, und was hatten wir für ein Ergebnis? Und dann sagen sie meistens, ja, neben den guten Annahmen, die dabei waren, waren die meisten Annahmen nach oben geflogen, so oft, dass sie so auf 5 Meter landen oder so. Oder nach hinten sogar, wenn der Aufschlag scharf und hoch war. Und dann habe ich sie schon mal zumindest dahin gebracht, dass sie selber gesagt haben, was das schlechte Ergebnis war. Und das ist dann für mich schon mal eine gute Ausgangsposition, das zu verändern. Dann versuche ich, ihnen meine Philosophie zu erklären. Dann versuchen sie das im nächsten Schritt aus der Kalten, ohne eine Vorübung. Kriegen es direkt so hin, dass ihr Fehlerbild sich in die Richtung verändert, dass die anderen zu flach werden oder rüberfliegen übers Netz, was schon mal ein neues Fehlerbild ist. Also zumindest sind die Arme schon mal hinterm Ball in der Annahme jetzt. Und das gefällt den Leuten dann meistens schon mal, dass sie was verändert haben. Und dann mache ich mit denen halt eigentlich einen Pakt, dass sie mir eine Unterschrift leisten müssen, dass wir uns erstmal verschlechtern werden jetzt in Zukunft, um dann hinten raus hoffentlich dann viel besser zu sein, als wir aktuell sind. Und das klappt ganz gut. Und dann kann ich immer, wenn sie halt wieder anfangen, ihre Bewegung zu vergessen oder die alte Bewegung zu machen, kann ich sie immer wieder daran erinnern, dass wir einen Pakt hatten und dann versuchen sie wieder daran zu arbeiten, die neue Bewegung nach und nach ja, zu verinnerlichen.
Und das gilt auch für andere Bereiche, nehme ich an. Also es ist ja nicht nur in der Annahme wichtig, sich zu positionieren, sondern auch in anderen Teilbereichen.
Ja, also das gilt für alle Bereiche. Wenn wir jetzt an Angriff denken, dann denken die meisten Leute halt immer daran, wie die Hand den Ball berühren muss. Und keine Ahnung, ob der Arm da lang ist oder wie auch immer. Aber für mich geht es vor allem darum, am richtigen Ort abzuspringen und das zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Dynamik. Und dann ist eigentlich der Ballkontakt, wo die Hand auf den Ball trifft, eigentlich nur noch ein Schwingen. Also das ist dann das Einfachste eigentlich vom ganzen Angriffsprodukt, sage ich mal. Und ja, das heißt, ich versuche die Leute dahin zu teasern, dass wenn sie die Annahme gespielt haben, was dann alles passiert bis zu dem Moment, wo sie den Ball mit der Hand berühren im Angriff. Wo es dann sozusagen darum geht, einzuschätzen, wohin die Annahme geflogen ist, dann eine seitliche Anpassung vorzunehmen, dann genügend Zeit zu verbringen im mittleren Teil des Courts und nicht zu schnell irgendwie netznah zu sein, dann in welche Richtung die letzten 3 Schritte gehen und mit welcher Geschwindigkeit, dass man also die Chance erhöht, so oft es geht, am richtigen Ort abzuspringen. Weil die meisten springen, man sieht ja immer wieder, dass Leute, also für mich das Standardbeispiel ist, dass Leute, die links spielen zum Beispiel, annehmen, dann zu weit rausrennen, dann bleibt der Pass zu weit innen hängen, dann kommen sie nicht mehr hinterher und fliegen wie so ein Superman mit einer Poke-Technik irgendwie zum Ball hin und wundern sich, dass sie nicht mehr in alle Richtungen am höchsten Punkt hart abschlagen können, sondern nur noch den Ball dann in dem Fall diagonal poken können. Und das versuche ich halt
ja,
den Leuten beizubringen, dass es darum geht, an den richtigen Ort zu springen und dass sie dann auf einmal mehrere Optionen haben.
Ja, ich hatte mit Malte über den Approach geredet, was ihm ganz wichtig war. Und da hatten wir auch über Goofy Stemmschritt geredet und ich habe da noch was nachzuliefern quasi, weil ein Zuhörer, also dann war das Beispiel, war Alexander Samoilovs, der ja früher Goofy gestemmt hat und es mittlerweile nicht mehr tut. Und der Zuhörer hatte den Samoilovs gefragt, wie das denn bei ihm ist. Und da hat er ihm tatsächlich geantwortet und dann hat Alexander Samoilovs gesagt, dass er momentan normal stemmt, ja, bei normalen Bällen, aber es auch umstellen und kontrollieren kann bei beispielsweise netznahen Pässen, dass er dann mit Absicht goofy stemmt, um quasi, also dann ein bisschen dichter dran stemmt, um dann quasi schon die rechte Schulter dichter am Ball dran zu haben. Mhm. Und das dann irgendwie selber, selber kontrollieren kann. Hast du sowas schon mal gehört?
Ich bin gerade überrascht, dass der Samoilovs kein Goofy mehr sein soll. Habe ich gar nicht bemerkt.
Ja, es sieht immer noch goofy aus, aber er stemmt einfach nur sehr parallel. Also es ist die Reihenfolge ist jetzt in den meisten In-System-Situationen ist jetzt richtig rum. Also rechts, links am Ende. Und es sieht immer noch merkwürdig aus, weil es mega parallel ist.
Ich frage mich, ob er nicht die Zeit hätte lieber investieren sollen in andere Sachen, als in den Stemmschirm zu ändern. Aber
vielleicht.
Nee, also habe ich noch nicht von gehört. Ich sehe auch noch nicht so richtig die Vor- und Nachteile von richtig rum in Anführungsstrichen und falsch rumstemmen. Zum Beispiel Holwig Semmler. Eine war Linkshänderin, hat für den Rechtshänder gestemmt und die andere war Rechtshänder, hat für den Linkshänder gestemmt. War auch kein Problem. Oder Phil Dahlhauser oder gibt ja genug Beispiele auf der World Tour, die das andersrum machen, sage ich mal. Und jetzt nicht unbedingt dadurch beeinträchtigt sind. Deswegen ist das für mich nie ein Thema im Training. Wenn ich jetzt auch bei der Beachzeit Berlin jemanden habe, der falsch rumstemmt, dann frage ich ihn auch, ob er die Zeit investieren will, das zu ändern, oder ob er die Zeit lieber in andere Elemente stecken soll. Und dann fragen sie mich, was der Vor- und Nachteil ist von dem Stemmschritt. Und dann sage ich eigentlich, ja, Hauptsache springst du am Ende am richtigen Zeitpunkt ab. Und am richtigen Ort. Vielleicht bist du, wenn du andersrum stemmst, ein bisschen blockierter beim Aufrotieren in der Hüfte. Aber wenn das jetzt nicht stört, irgendwie Geschwindigkeit aufzubauen, dann mach's weiter so.
Dazu kommt ja, dass, also auch wenn man richtig rumstemmt, wird ja gerade in dem Bereich selten so weit aufgedreht, dass es einen Unterschied machen würde.
Das, ja.
Also gerade solche Sprunghöhe, also die habe ich jetzt auch nicht, dass ich da so weit aufdrehen könnte, dass ich die Hüfte komplett rumbringe. Und außerdem beim Goofy wird ja auch häufig sehr parallel gestemmt, sodass es denn nicht den größten Unterschied macht. Aber natürlich theoretische Möglichkeiten mit dem linken Fuß vorne als Rechtshänder sind natürlich ein bisschen weiter so in der Bewegungsbreite und auch im Verletzungsbild. Weiß ich nicht, ob das wirklich denn so einen krassen Unterschied macht, aber naja. Es kostet auf jeden Fall ordentlich Zeit, da das umzuändern. Ist immer die Frage, ob man das wirklich reinstecken will. Aber Herr Samoilovs kann es wohl jetzt steuern, irgendwie, wie auch immer das funktioniert. Dann sieht er, dass der Pass zu dicht ist und dann macht er auf einmal andersrum. Das finde ich auch sehr spannend. Werde ich auf jeden Fall darauf achten in Zukunft.
Jetzt werde ich auch mal darauf achten in Zukunft, ob der das wirklich macht. Da bin ich mal gespannt.
Ja, aber wirklich, vielleicht sehen wir die in Itapema. Alles klar, ja. Thilo, ich möchte mich bei dir bedanken ganz herzlich, dass du die Zeit gefunden hast, auch im Urlaub.
Sehr gerne.
War auch nicht so leicht mit unserer Terminfindung hier.
Stimmt.
Und außerdem ist es so, dass der Gast bei mir immer die letzten Worte erhält. Das heißt, du kannst nochmal loswerden, wenn du irgendwas loswerden möchtest oder dich einfach nur verabschieden. Aber ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank und ciao.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Max. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch spannend für die Zuhörer und ich wünsche liebe Grüße aus Mexiko und dir, Max, viel Erfolg mit deinem Podcast weiterhin. Schön, dass du das für die Sportart machst. Ciao!